Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Polnischen Rundfunk am Mittwoch. Aus dem trüben und kalten Warschau begrüßt Sie Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Das polnische Parlament hat das Jahr 2026 zum Jahr der Gesundheitsvorsorge erklärt. Aus diesem Anlass blicken wir in einer neuen Serie auf die Gesundheit der Polen und die Vorsorgemöglichkeiten im Land. Außerdem berichten wir über den polnischen Aktivisten Andrzej Poczobut, der nach 3 Jahren im belarussischen Gefängnis gestern freigelassen wurde. Wir unternehmen auch eine Zeitreise ins Jahr 1957, als der polnische Rundfunk vom westdeutschen Regisseur Bolesław Barlock besucht wurde.
Ja, wenn ich Ihnen das sagen darf, also sehr imponiert hat mir der Wiederaufbau in Gdańsk. Also was da aus dem völlig in Trümmer liegenden alten Danzig wieder aufgebaut ist, das ist also, finde ich, bewunderungswürdig.
Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Der belarussisch-polnische Journalist Andrzej Poczobut ist nach langjähriger Gefangenschaft wieder auf freien Fuß. Der politische Gefangene wurde im Rahmen eines Austauschs gegen belarussische Spione in Polen aus der Haft entlassen. Willkommen im polnischen Zuhause, mein Freund, schrieb Regierungschef Donald Tusk auf X. Wie der Premierminister weiter erklärte, bilde die Übergabe an der polnisch-weißrussischen Grenze den Abschluss eines 2-jährigen, komplizierten diplomatischen Spiels voller dramatischer Wendungen. Poczobut war am 25. März 2021 in Grodno festgenommen worden. 2023 verurteilte ihn ein Gericht zu 8 Jahren Haft. Die Anklage stützte sich unter anderem auf Veröffentlichungen über die polnische Minderheit, die Proteste in Belarus und historische Texte. Polen hatte sich wiederholt für seine Freilassung eingesetzt. Poczobut wurde mit dem Orden des Weißen Adlers ausgezeichnet und erhielt im letzten Jahr den Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments. Der polnische Abgeordnete und Aktivist Łukasz Litewka wird heute Nachmittag in Sosnowiec mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt. Zu den angekündigten Teilnehmern der Zeremonie zählen neben zahlreichen Parlamentariern auch der Präsident, der Ministerpräsident sowie der Sejm-Marschall. Litewka war am 23. April bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 33-Jährige wurde auf einer Waldstraße zwischen Dąbrowa Górnicza und Sosnowiec von einem Auto erfasst, als er mit dem Fahrrad unterwegs war. Der Fahrer wurde zunächst festgenommen. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Verursachung eines tödlichen Unfalls ermittelt. Ihm drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 8 Jahre Haft. Polen hat im ersten Quartal dieses Jahres keine illegalen Grenzübertritte aus Belarus registriert. Im April habe es einen solchen Fall gegeben, sagte Innenminister Marcin Kierwiński. Als Gründe nannte er die verstärkte Sicherung der Grenze sowie verschärfte Kontrollen. Zudem sei der Migrationsdruck aus Belarus zurückgegangen. Auch zur Lage an der deutsch-polnischen Grenze äußerte sich Kierwiński. Seit Einführung der Kontrollen am 7. Juli habe Polen im Rahmen von Zurückweisungen 282 Personen aus Deutschland übernommen. Im gleichen Zeitraum habe Polen 23 Migranten nach Deutschland zurückgewiesen. Deutschland kontrolliert bereits seit Oktober 2023 stichprobenhaft an der Grenze zu Polen, um irreguläre Migration einzudämmen. Die diesjährigen Feierlichkeiten zum Tag des Sieges in Russland fallen deutlich bescheidener aus als üblich. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, werden weder Militärtechnik noch Kadetten an der traditionellen Parade teilnehmen. Als Grund nannte das Ministerium die aktuelle operative Lage. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wird die Parade auch Bilder von Einsätzen russischer Streitkräfte zeigen, insbesondere aus der sogenannten militärischen Spezialoperation in der Ukraine. Der Tag des Sieges gilt als eines der wichtigsten staatlichen Ereignisse in Russland und erinnert an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Üblicherweise wird er mit groß angelegten Militärparaden und der Präsentation schwerer Waffensysteme begangen. Bergretter haben in der Tat Tramiere in Not geratene Touristengruppen in Sicherheit gebracht. Wie der Bergrettungsdienst Topr mitteilte, wurden am Dienstagabend 6 niederländische Wanderer aus dem Bereich des Gipfels Ksesanica per Hubschrauber nach Zakopane ausgeflogen. Parallel dazu waren Retter in der Nacht zu Mittwoch im Einsatz, um 5 ukrainische Touristen vom Pass Gwatkapschewensch herunterzuführen. Die Gruppe war nach Angaben von Topr unzureichend vorbereitet und hatte ihre Route falsch geplant. Die Rettungsdienste warnen trotz sonnigen Wetters vor schwierigen Bedingungen im Hochgebirge. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit Adam Deniso und der Presseschau.
Die linksliberale Gazeta Wyborcza widmet der Freilassung des polnischen Journalisten Andrzej Poczobut einen persönlichen Reportagebericht von Bartosz Wieliński, der den Befreiten in einem Kleinbus des polnischen Inlandsgeheimdienstes ABW von der weißrussischen Grenze nach Warschau begleitete. Wieliński schreibt, er verfasse seinen Text auf einer Waldstraße, während Poczobut gerade mit Frau und Tochter telefoniere und sie bitte, seine Eltern über die Freilassung zu informieren. Poczobuts Schilderungen aus der Haft seien erschütternd, lesen wir weiter. Bei seiner Ankunft im Straflager in Nowopołock habe er sofort die Schreie eines gefolterten Mitgefangenen gehört. Ein Lagerkapo habe die Neuankömmlinge angewiesen, laut zu schreien, um die Rufe des Geschlagenen zu übertönen. Poczobut sei, wie er selbst erzählt, der Einzige gewesen, der nicht geschrien habe. Vom stellvertretenden Gefängnischef habe er anschließend zu hören bekommen, Poczobut, uns geht es nicht darum, dass du tot bist, sondern dass du lebst. Um seine Gesundheit habe sich jedoch niemand geschert. 2 Jahre lebte ich bei offenem Fenster, Winter, Sommer, zitiert ihn der Autor. 167 Tage habe Poczobut im Karzer verbracht, auf blanken Brettern schlafend. 2021 habe man ihn zur Einschüchterung in den Trakt der zum Tode Verurteilten gesperrt. Besonders bewegend sei der Moment der Übergabe an der Grenze in Białowieża gewesen, schildert Wieliński. Von belarussischer Seite sei ein abgemagerter Mann gekommen, geführt von einem maskierten Agenten. Die ersten Worte Poczobuts auf polnischem Boden seien gewesen, werde ich zurückkehren können. Bei seiner Überstellung ins Lager 2023 habe Poczobut 93 Kilogramm gewogen, jetzt nur noch 74. Im Wagen telefoniere er pausenlos mit Bekannten und wiederhole, er wolle nach Belarus zurück, denn die polnischen Belarussen dürfen nicht ohne Schutz bleiben. Auf die Frage, warum er das tun wolle, antworte Poczobut, dass die Aktivisten der polnischen Minderheit ihm einst gesagt hätten, das Lukaschenko-Regime werde ihnen ihr Polentum nicht verzeihen. Ich kann sie nicht zurücklassen, zitiert Poczobut sein Redaktionskollege und Vize-Chefredakteur der Gazeta Wyborcza Bartosz Wieliński. Ruslan Schoschen von der konservativ-liberalen Rzeczpospolita ordnet die Freilassung politisch ein. Der Journalist und einer der Anführer der polnischen Minderheit in Belarus sei nach 5 Jahren in den Kasematten des Diktators Alexander Lukaschenko endlich frei. Lange habe man auf diesen Erfolg der polnischen Diplomatie warten müssen, schreibt der Autor. Doch die Freilassung sei mehr als ein humanitärer Akt, betont Schoschen. Sie eröffne eine zerbrechliche, aber reale Hoffnung auf einen Wandel der Politik Minsks. Mit plötzlichen prodemokratischen Reformen sei zwar nicht zu rechnen, doch Tatsache sei, dass Lukaschenko an einer Erwärmung der Beziehungen zum Westen einschließlich Polens gelegen sei. Der weißrussische Diktator sei brutal und rücksichtslos und entlasse keine Gefangenen aus humanitären Beweggründen, lesen wir. Aber er sei ein erfahrener Politiker und sehe sehr wohl, dass Wladimir Putin keine Lösung für seinen seit über 5 Jahren andauernden Krieg gegen die Ukraine habe. Der sich hinziehende Konflikt, die Sanktionen und die Isolation belasteten die wirtschaftliche Lage von Belarus, dessen Abhängigkeit vom östlichen Nachbarn kritische Ausmaße annehme. In dieser möglicherweise entscheidenden Stunde für die Zukunft von Belarus, so der Autor, müsse die freie Welt den Diktator nicht nur dazu bringen, alle unschuldig Verurteilten freizulassen, sondern auch die seit 2020 in Gang gesetzte Repressionswalze anzuhalten. Der Tropfen hüllt den Stein, schließt Ruslan Schoschen in der Rzeczpospolita. Und das Boulevardblatt Super Express widmet sich der dramatisch geschrumpften Siegesparade in Moskau. Wie Piotr Medinsky berichtet, werde Russland am 9. Mai 2026 erstmals seit 1945 die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz ohne Kolonnen schweren Militärgeräts begehen. Das russische Verteidigungsministerium habe die Entscheidung mit der aktuellen operativen Lage begründet. Weder Panzer noch Raketen würden in diesem Jahr aufgefahren. Die Entscheidung, lesen wir, werde allgemein als unmittelbare Folge der Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen auf russisches Gebiet gedeutet, bis hin nach Moskau selbst. In den letzten Monaten habe die Ukraine ihre Drohnenangriffe intensiviert und reiche immer tiefer in russisches Territorium hinein. Die Präsentation teurer und strategischer Ausrüstung auf dem Roten Platz könnte in der gegenwärtigen Lage als zu großes Risiko gelten und ein potenzielles Ziel für ukrainische Streitkräfte bieten. Hinzu komme die Sorge, ein Fliegeralarm über dem Roten Platz während der Übertragung könnte das vom Kreml so sorgsam gepflegte Bild von Ordnung und Kontrolle beschädigen, so Super Express. Soweit die Presseschau.
Vielen Dank, Adam. Das polnische Parlament hat das Jahr 2026 zum Jahr der Gesundheitsvorsorge erklärt. Aus diesem Anlass blicken wir in einer neuen Serie auf die Gesundheit der Polen und die Vorsorgemöglichkeiten im Lande. Im Mittelpunkt der ersten Folge stehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die häufigste Todesursache in Polen, verantwortlich für rund 40% aller Todesfälle. Ein neues Programm namens Moje Zdrowie, meine Gesundheit, soll helfen, Risiken in diesem und anderen Bereichen früher zu erkennen und die Zahl der Notfälle zu verringern. Millionen haben sich bereits angemeldet. Adam Deniso hat das Programm auf Herz und Nieren geprüft.
Ich weiß seit einiger Zeit, dass mein Cholesterin ab und zu erhöht ist. In meiner Familie gibt es gewisse Vorbelastungen, deswegen wäre es vielleicht gut, etwas damit zu tun. Was in der privaten Krankenkasse fehlt, ist der Zugang zu weiterführender Diagnostik. Genau dafür gibt es seit 2025 Moje Zdrowie, meine Gesundheit, Polens neues Vorsorgeprogramm. Ich versuche mich durchzuklicken. Schätzungsweise 21 Millionen Polen haben erhöhtes Cholesterin, 11 Millionen Bluthochdruck, rund 3 Millionen Diabetes, ein erheblicher Teil davon ohne es zu wissen. Es sei wichtig, im Jahr der Gesundheitsvorsorge über diese drei Krankheiten und eben in dieser Reihenfolge zu sprechen, betont Professor Krzysztof Filipiak, Direktor im Zentrum für medizinische Weiterbildung und eine der prominentesten Stimmen in der Gesundheitsvorsorge in Polen. Der Grund? Zusammen seien sie verantwortlich für rund 40% aller Todesfälle im Lande und treten fast immer gemeinsam auf.
Es ist ein System kommunizierender Gefäße. Wenn ich einen Diabetiker in der Praxis habe, wie viele davon haben auch Bluthochdruck? 80-90%. Fettstoffwechselstörungen? Ebenfalls 80-90%. Diese Syndrome überlagern sich. Bei ein und derselben Person müssen wir oft gegen alle drei gleichzeitig kämpfen.
Früh erkennen heißt, den Kurs sanft korrigieren können. Spät erkennen bedeutet oft Notaufnahme, schlechtere Prognosen, weitaus höhere Kosten. Allein die Medikamentenkosten für Diabetes übersteigen in Polen den gesamten Präventionsetat. Das Programm Moje Zdrowie, meine Gesundheit, soll dafür sorgen, dass mehr Krankheiten in der Frühphase erkannt werden. Seit dem Start im Mai 2025 haben sich bereits mehr als 3 Millionen Menschen angemeldet. Wer teilnehmen will, registriert sich online, wählt einen Hausarzt aus dem öffentlichen System und füllt einen digitalen Fragebogen aus. Private Laborwerte zählen nicht, deswegen braucht man einen Kassentermin für die Blutabnahme, dann einen zweiten für die Besprechung der Ergebnisse. Das Gute an dem Programm, der Patient wird mit den Ergebnissen nicht allein gelassen, erklärt Hausärztin Małgorzata Stokowska-Wojda. Europäische Studien zeigen, dass fast die Hälfte der Bevölkerung in Ländern wie Polen eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz hat. Viele wissen nicht, welche Werte gefährlich sind oder scheuen den Gang zum Arzt. Gerade in ländlichen Regionen, wie in der Kleinstadt im Südosten Polens, wo sie praktiziere, wo es weniger Ärzte pro Kopf gebe als im EU-Durchschnitt, erreiche meine Gesundheit zum ersten Mal auch Menschen, die ohne das Programm nie zur Vorsorge gegangen wären, und rette Leben.
In wenigen Monaten haben wir 3 Fälle von Prostatakrebs entdeckt. Bei Männern, die sich gesund fühlten. Einer kam nur, weil seine Frau ihn dazu gedrängt hatte. Er war nicht begeistert. Er hatte, wie er sagte, wirklich Besseres zu tun als Vorsorge. Und trotzdem kam er. Bei ihm wurde im Rahmen des Programms ein PSA-Test gemacht. Genau dieser Test hat den Krebs aufgedeckt. Es ist gut möglich, dass dieser Termin ihm das Leben gerettet hat.
Das Programm führt auch erstmals einen Lipoprotein-A-Test für Teilnehmer bis 40 und diejenigen mit starker Vorbelastung ein, fügt Stokowska-Wojda hinzu. Dies sei ein großer Fortschritt, der hilft auch bei scheinbar gesunden Menschen früh einzugreifen.
To był młody człowiek, jej pacjent, 42-letnik, który był bez nadwagi, nigdy w życiu nie palił, zdrowo się odżywiał.
Ich erinnere mich an einen Fall aus der Praxis einer Kollegin. Ein 42-jähriger Mann, sportlich, schlank, nicht Raucher, gesunde Ernährung. Und trotzdem erlitt er einen schweren Herzinfarkt. Er musste reanimiert werden. Er hat überlebt, aber der Infarkt war massiv. Erst danach wurde Lipoprotein bestimmt. Der Wert war extrem hoch. Vielleicht hätte man diesen Infarkt verhindern können, wenn das Programm früher existiert hätte. Ich habe auch selbst eine sehr junge Patientin, etwa 20 Jahre alt, bei der wir extrem hohe Werte gefunden haben. Genau darum geht es in der Prävention, solche Fälle früh zu erkennen.
Bei mir persönlich bestätigt das Programm allerdings nur, was ich schon wusste. LDL im Grenzbereich, Lipoprotein A für meine Alters- und Risikogruppen nicht im Programm. Muss also privat bezahlt werden. Die familiäre Vorbelastung fließt nicht in den Risikokalkulator ein, jedenfalls nicht bedeutend. Denn der besagt, niedriges Risiko, folglich keine weiterleitende Diagnostik bzw. Behandlungsoptionen. Dennoch, das Programm ist besser als alles, was es in Polen vorher gab, betont Professor Filipiak, und allein die Tatsache, dass es eingeführt wurde und das wenig erfolgreiche Programm für über 40-Jährige ersetzt hat, sei schon ein Erfolg.
Powiedzmy sobie szczerze, że to jest tak, że politycy ex definitione, no niestety są mało na ogół zainteresowani profilaktyką i prewencją.
Politiker sind von Natur aus wenig an Vorsorge interessiert. Das Geld, das man in Prävention steckt, spart man erst in 10, 20 Jahren. Als Politiker denke ich, wer wird in 20 Jahren die Früchte ernten? Aber wenn ich in Rettungsmedizin investiere, sehe ich das Ergebnis sofort. Das nennt man, hässlich gesagt, Bieżączka, die Diktatur des Dringenden. Langfristige Pläne bleiben stecken. Wir reagieren nur auf das, was gerade nötig ist.
Einen vergleichbaren, einheitlichen digitalen Gesundheitscheck gibt es, wie Filipiak anmerkt, zum Beispiel in Deutschland nicht. Dort hänge die Vorsorge von der jeweiligen Politik der Bundesländer ab. Aber auch in Polen hat die Vorsorge einen strukturellen Nachteil. Der gesamte Schwerpunkt des Systems liegt seit Jahren vor allem auf der Krankenhausmedizin. Die Hausärzte, die die Vorsorge im Alltag leisten, sollen, sind chronisch unterfinanziert und überlastet. Ärzte seien keine mythischen Helden, sondern Menschen, hat Stokowska-Wojda in einem früheren Interview einmal gesagt. Und auch jetzt gibt sie zu, auch das neue System nimmt das nicht so recht in Betracht.
Dążymy do tego, żeby 80% potrzeb zdrowotnych mógł pacjent załatwić w POZ-cie i żeby tak było, nakład na ten POZ powinien wynosić 20% nakładów na cały system ochrony zdrowia.
Wenn wir wollen, dass Patienten 80% ihrer Gesundheitsbedürfnisse in der Primärversorgung abdecken können, dann müsste die Hausarztmedizin 20% des Gesundheitsbudgets bekommen. Sie bekommt bis 12%. Wir bewegen uns also bei der Hälfte dessen, was nötig wäre. Wenn wir einen Menschen mit 20 erreichen, kommt er vielleicht mit 50 nicht mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus. Aber die Pyramide kann nicht auf der Spitze stehen, dann fällt sie um.
Pyramida nie może stać na szczycie, bo się przewróci.
10-12 statt 20% und eine alternde Ärzteschaft, die in manchen Regionen kaum noch Nachwuchs findet. Das Programm Moje Zdrowie stellt den Hausärzten neue Werkzeuge zur Verfügung, digitale Fragebögen, individualisierte Risikoprofile, neue Biomarker wie Lipoprotein A. Aber Werkzeuge alleine reichen nicht. Entscheidend ist, ob die Menschen, die sie einsetzen sollen, dafür auch die Zeit, die Ressourcen und die Unterstützung bekommen.
Miałam takiego pacjenta, młoda osoba, wyszło to ryzyko na poziomie 9,9%.
Wenn jemand raucht, berechne ich das Risiko zweimal. Einmal mit Rauchen, einmal ohne. Dann sieht der Patient selbst, wie groß der Unterschied ist. Das ist sehr anschaulich und oft überzeugender als jede abstrakte Erklärung. Er kann wählen. Das Programm gibt uns Werkzeuge, aber man muss sie auch einsetzen.
Ten z wysokim ryzykiem, kiedy pali papierosy, i ten na poziomie niskim.
Für mich persönlich hängt die Latte für eine weiterführende Diagnose jedenfalls zu hoch. Ich klicke auf Plan Leczenia, Behandlungsplan. Hier findest du den individuellen medizinischen Vorsorgeplan, IPOM, den eine medizinische Einrichtung für dich erstellt, zusammen mit einem Maßnahmeplan, sofern dieser vom Koordinator erstellt wird, heißt es dort. In meinem Fall ist die Seite leer. Es bleibt also weiterhin der Weg über private Praxen, falls und wenn ich mal wieder Zeit finde, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie vielen Patienten es wohl noch so geht?
Das ergeht mir ähnlich. Für alles findet man Zeit, nur für den Arzt nicht. Apropos Zeit. Es geht nun zurück ins Jahr 1957. Im Mittelpunkt stehen Theater und Inszenierungen in Polen und zugleich wird der Klang einer anderen Epoche hörbar. Die Aufnahme ist ein frühes Zeugnis kultureller Begegnungen zwischen Polen und Deutschland. Aleksander Opalski spricht mit dem Regisseur Bolesław Barlok, einer prägenden Persönlichkeiten des westdeutschen Nachkriegstheaters. Zum Abschluss schildert Barlok seine Eindrücke aus dem wiederaufgebauten Warschau und Gdańsk.
Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, nach langem Suchen gelang es mir, Herrn Bolesław Barlok, den bekannten Regisseur und Direktor des Westberliner Schillertheaters und des Schlossparktheaters, hier in Warschau im Bristol Hotel doch endlich zu schnappen. Und ich möchte Ihnen, Herr Barlok, einige Fragen stellen. Sie haben sich natürlich vor allem für das polnische Theater während Ihres mehrtägigen Aufenthaltes in Polen interessiert. Sie haben, wie ich schon hörte, mehrere Theater in Gdansk, Sopot, in Krakow und auch hier in Warschau gesehen. Was sind nun Ihre ersten Eindrücke?
Ich habe vor allen Dingen feststellen können, dass ein sehr lebendiges Theaterleben in Polen ist. Es gibt sehr viele Theater, es gibt eine Fülle ganz hervorragender Schauspieler, glänzender Regisseure und Szenografen. Und ich habe ein paar Vorstellungen gesehen, die wirklich erstklassig waren. Also vor allen Dingen hat mir glänzend gefallen die Inszenierung von Day Mac, von Majakowskis Stück
Lasnia. Das könnte man auf Deutsch übersetzen.
Die Badestube heißt es auf Deutsch. Diese Aufführung hat mir also glänzend gefallen.
Das war in Łódź.
Dann habe ich in Krakow die heilige Johanna gesehen, Święta Joanna.
Von George Bernard Shaw.
Ja, in einer Inszenierung von Krzyżmiński, ebenfalls eine ganz erstklassige Vorstellung. Und dann hat mich sehr interessiert eine Aufführung hier in Warschau im Dramatyczny. Das war Imiona Wadzi. Ja, also mein Polnisch müssen Sie entschuldigen. Das ist sehr neu.
Von einem jungen polnischen Schriftsteller Jerzy Broszkiewicz.
Ja, das schien mir eine ausgezeichnete Diskussion über ein interessantes Thema zu sein. Und für dieses Stück interessiere ich mich. Das möchte ich also sehr gern genau kennenlernen. Weil ich ja die Sprache nicht beherrsche, muss ich es also in einer Übersetzung kennenlernen. Und das wäre vielleicht etwas, was wir also auch in Berlin spielen werden. Mhm. Aber darüber hinaus habe ich noch ein paar andere Stücke im Koffer, die ich mitnehme und die wir uns drüben genau ansehen werden, ob sie sich für unseren Spielplan ob Sie sich für unseren Spielplan eigen nennen. Sie sehen, ich vergesse auch schon das Deutsch. Ja.
Sie sprechen in diesem Fall von Stücken polnischer...
Polnischer Autoren, ja. Mhm. Die also bei uns ja drüben leider sehr unbekannt sind, weil ja die politischen Grenzen uns leider mehr voneinander trennen, als das gut und richtig ist.
Ja, aber einiges vom Polnischen ist ja auch in Westdeutschland gespielt worden. Soweit ich weiß, ist im Norddeutschen oder im Westdeutschen Rundfunk eine Inszenierung von Lutowski gebracht worden.
Mhm. Wissen Sie, diese Rundfunkinszenierungen treffen natürlich immer nur auf einen Teil des Publikums. Und eine richtige Realisierung findet immer auf der Bühne statt.
Mhm. Ja, aber ich wollte nur das sagen, nicht wahr, dass man sich jetzt doch schon mehr interessiert für das polnische Schaffen, als es vorher war. Nicht wahr? Das ist schon ein gutes Anzeichen.
Außerordentlich erfreulich.
Mhm. Haben Sie vielleicht auch die Fliegen von Sartre gesehen?
Ich habe es so gemacht, dass ich immer mir nur aktweise Aufführungen angesehen habe, um einen Eindruck zu gewinnen. Mhm. Ich konnte dann mehr sehen. Ich bin also von Theater zu Theater gewandert und habe manchmal an einem Abend also drei verschiedene Theater, ihre Stile und ihre Eigenarten kennengelernt. Und ich habe also von Muchi habe ich einen Akt gesehen, vom Regisseur Herrn Axer geleitet, habe ich das gesehen, das hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Das war eine sehr gute Aufführung.
Ja, Herr Balog, Sie haben, Ihr Schiller-Theater hat doch im vorigen Jahr in Paris einen großen Erfolg gehabt durch die Aufführung des Krieg und Frieden von Erwin Piscator nach dem Roman von Leo Tolstoi. In Warschau wird das Stück auch gespielt. Sie haben es, glaube ich, leider bisher noch nicht gesehen. Nein,
ich habe aber mit Frau Irina Babel gesprochen.
Der Regisseurin.
Ja. Mhm. Habe ich kennengelernt. Aber ich habe von der Aufführung nichts gesehen. Aber die Aufführung ist ja einigermaßen, also durch Piscator, durch eine Art Modellaufführung, die der Piscator gemacht hat, einigermaßen fixiert. Und ich glaube nicht, dass sie also sehr viel voneinander abweichen werden, die Aufführungen.
Das wäre also nur ein Problem der Schauspieler hier, was sie vergleichen könnten, eventuell, nicht der Inszenierung.
Ich glaube, dass die also durch die genaue Beschreibung der Schauplätze und so und der stilistischen Eigenarten Piscators genau festgelegt ist.
Können Sie für uns vielleicht noch etwas sagen, Ihr Interesse als Regisseur für das polnische Drama, besteht das Interesse auch im westdeutschen Publikum selbst?
Ich glaube, dass das westdeutsche Publikum sich für jedes Stück interessiert, dass es packt, dass es angeht. Ja. Ich glaube, dass das nicht abhängig ist von der Nationalität des Autors.
Ja, und Sie meinen das Stück von Jerzy Bruszkiewicz, das Sie gesehen haben?
Das fand ich, also soweit ich es verstehen konnte, fand ich es aufregend, fand ich es interessant und fand es höchst aktuell.
Ja, ja. Und nun, was haben Sie von anderen Eindrücken noch in Polen? Sie haben ja nicht nur Theater gesehen.
Nein, wir sind viel herumgereist und ja, wenn ich Ihnen das sagen darf, also sehr imponiert hat mir der Wiederaufbau in Gdańsk. Also was da aus dem völlig in Trümmer liegenden alten Danzig wieder aufgebaut ist, das ist also, finde ich, bewunderungswürdig. Und ich habe einen großen Respekt vor dem Wiederaufbau hier in dieser Stadt Warschau, die ja auch ein vollkommenes Opfer des Krieges gewesen ist. Aber was hier wieder aufgebaut ist, da kann man also eigentlich nur den Hut abziehen.
So, das wäre, Herr Balog, alles, was ich an Fragen hätte. Ich danke Ihnen recht herzlich und ich hörte, Sie fahren weiter nach Moskau, ja?
Wir sollen von hier nach Moskau und sollen dort also auch noch in 2 bis 3 Wochen das russische Theater kennen.
So, dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Weiter geht es nach Moskau, sagt der Regisseur Bolesław Barlog in einem Gespräch mit Aleksander Opalski aus dem Jahre 1957. Noch vor einigen Jahrzehnten galten Verbindungen nach Moskau als normal, fast alltäglich, auch für Journalisten, Diplomaten oder Kulturschaffende. Heute wirkt das wie eine andere Welt. Moskau ist für viele schlicht kein realistisches Reiseziel mehr. Selbst eine Reise nach Kiew, geografisch deutlich näher, erfordert inzwischen mehr Planung und Vorsicht. So wird aus einer einfachen Reiseentscheidung ein Spiegel der politischen Realität. Wege, die früher offen und selbstverständlich waren, sind heute kompliziert, sensibel oder ganz versperrt. Meine Damen und Herren, das war es schon für heute.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.